Simon Petrus, so haben wir letzten Sonntag gehört, stand am See Genezareth mit seinen Arbeitskollegen. In der Nacht hat er nichts gefangen. Jesus geht an ihm vorbei. Simon Petrus ist dabei, mit seinen Kollegen die Netze zu reinigen und sagt zu Simon, komm, folge mir nach. Und Simon folgt ihm augenblicklich nach und Johannes und Jakobus auch, lassen die Netze liegen. Sehr erstaunlich. Bevor sie aber alles liegen lassen, sagt Simon, du, komm, ich muss mit dir noch rausfahren auf den See. Und Jesus spricht zu den Menschen am Ufer aus dem Boot von Simon, der später Petrus heißt. Und dieser Simon hört diese Worte von Jesus und diese Worte gehen ihm durchs Herz, weil er gar nicht anders kann, so nah bei Jesus zu sein. Jesus, Gottes Sohn, wird Mensch ganz für uns. Und er spricht zu den Menschen und Simon weiß genau, das ist für ihn ganz persönlich. Und diese Worte, die er hört, verändern sein Leben. Und Jesus gibt Simon eine neue Berufung, ein neues Ziel, einen neuen Sinn für sein Leben. Simon hört, du sollst keine Fische mehr fangen, sondern du sollst Menschen für mich gewinnen, Mitarbeiter sein in meinem Reich. Und es ist aufgegangen letzten Sonntag, das gilt tatsächlich jedem Menschen, der Jesus nachfolgt, Mitarbeiter sein in seinem Reich. Menschen für Jesus gewinnen. Menschen für Jesus gewinnen. Zu wem gehst du, wenn du ein Problem hast? Zu wem gehst du, wenn du Hilfe brauchst, wenn du Rat brauchst in einer ganz bestimmten Angelegenheit? Mit wem sprichst du, wenn du wissen willst, ob die Automarke oder der Staubsauger das, was du brauchst, tatsächlich jetzt genau richtig empfehlenswert ist? Mit wem besprichst du dich? Nochmal anders gefragt, wie reagierst du, wenn ein fremder Mensch versucht, mit dir über ganz private Dinge zu sprechen? Oder ist es für dich ein besonderes Vergnügen, mit Menschen, die du nicht kennst, über persönliche Dinge zu reden? Stell dir mal vor, es ist Samstagmorgen und du sitzt mit deiner Familie am Frühstückstisch, der Kaffee dampft, Ei, alles da, Brötchen, Wurst und Käse und Marmelade, alles wunderbar. Plötzlich klingelt es an der Tür und du gehst an die Tür und da stehen zwei freundliche Herrschaften, fromme Menschen, die dich dazu überreden wollen, Teil ihrer frommen Gemeinschaft zu werden. Angenehm, schön, passend, an der Tür angesprochen zu werden. Samstag früh, du hast gar nicht deine Gedanken alle beisammen, du willst eigentlich überhaupt nicht gestört werden. Wie ist das, wenn du als Christ begeistert bist von Jesus, wenn du riesig froh bist, dass Jesus in deinem Leben ist, wenn du riesig froh bist, dass Jesus dir deine Schuld vergeben hat, wenn du riesig froh bist, weil du Jesus erfahren hast, er hat dir Sinn gegeben in deinem Leben, du erfährst, dass er jeden Tag tatsächlich bei dir ist, dass er tatsächlich mit dir ist. Mit wem würdest du über diese persönliche Erfahrung tatsächlich sprechen? Mit wem sprichst du über diese persönliche Erfahrung tatsächlich? Würdest du einem fremden Menschen so ganz persönliche Dinge von dir anvertrauen? Würdest du einem fremden Menschen ganz persönliche Dinge, Nähe Gottes, erzählen? Würdest du einem fremden Menschen dein Herz öffnen? Weiß nicht, Freunden vertraut man. Freunden vertraut man sich an. Menschen, die man kennt, denen kauft man etwas ab. Menschen, die man kennt, denen öffnet man sein Herz. Zu denen spricht man ganz persönlich. Die hat man bei sich zu Hause sitzen oder sitzt bei denen zu Hause und redet über ganz persönliche Sachen. Wenn wir in unserer Welt für Christus unterwegs sein wollen, Menschen in dieser Welt Jesus näher bringen wollen, dann werden wir wahrscheinlich eher, und hoffentlich tun wir das, mit Menschen reden, die Freund sind, mit Menschen reden, die wir kennen, mit Menschen reden, die an unserer Seite sind. Wir werden uns vermutlich genau solchen Menschen öffnen. Und wir werden wahrscheinlich Menschen beginnen, unser Herz zu öffnen, denn dann werden diese Menschen ihr Herz uns auch öffnen. Interessanterweise tat Jesus genau das. Jesus hat den Himmel verlassen und ist Mensch geworden, so wie du und ich, ganz normaler Mensch. Jesus war Mensch und Gott zugleich. Aber er war ganz normaler Mensch zu berühren. Man konnte mit ihm essen, man konnte mit ihm lachen, man konnte mit ihm trauern, man konnte ihn in den Arm nehmen, man konnte ihn beobachten, man konnte sehen, wie Jesus in bestimmten Situationen gehandelt hat. Man konnte einfach sehen, wie Jesus ist. Und Jesus hat gesagt und hat es auf die Spitze gebracht und hat gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Er hat gesagt, der Vater und ich, wir sind eins, eins. Er wird mal gefragt von seinen Jüngern von Philippus, zeig uns den Vater. Und dann sagt er zu ihm, wie, du kennst mich schon so lange? Wer mich sieht, der sieht den Vater. So eins, so eins und so sehr eins möchte Jesus mit dir sein, wenn du Jesus nachfolgst. So nah möchte er dir sein, dass andere Menschen in dir den Vater sehen können, dass andere Menschen in dir Jesus sehen können, dass andere Menschen in dir sehen können, was Jesus tut, was der Geist Gottes tut, in dieser Welt. Das ist absehbar, abschaubar an dir und an mir. Jesus aß und trank mit Sündern. Jesus war Freund der Sünder. Waschechte, richtige Sünder. So sehr Freund, dass sich die Frommen wieder mal aufgeregt haben und gesagt haben, du willst der Sohn Gottes sein, du willst der Messias sein, du willst der Christus sein und gibst dich mit solchen Menschen ab? Weißt du nicht, was das für Leute sind? Doch Jesus wusste das. Jesus sagt, er ist gesandt nicht zu den Gesunden, sondern zu den Kranken. Er ist gesandt zu den Menschen, die sich verloren fühlen. Und er ist gesandt zu Menschen, die verloren sind. Er ist gesandt zu den Menschen, die sich verloren und verlaufen haben in dieser Welt. Und zu den Menschen hat er sich gesetzt. Und wenn du dich heute Morgen verloren fühlst, wenn du sagst, ich habe mich verlaufen, wenn du heute Morgen sagst, ich weiß eigentlich überhaupt nichts mehr, ich verstehe mein Leben nicht und ich verstehe auch Gott überhaupt nicht, dann ist das so gut, dass du hier bist, weil Jesus sucht gerade dich. Gerade dich. Also wenn du sagst, ich fühle mich so unwürdig, so schmutzig, dann bist du genau richtig hier, weil Jesus ist hier. Und Jesus ist genau für dich gekommen. Und für all die anderen Menschen, die genau so drauf sind, Lukas 7, Vers 34 steht, der Menschensohn ist gekommen, sagt Jesus selbst, isst und trinkt wie jedermann. Und da sagt ihr, was für ein Schlemmer und Säufer, dieser Freund der Zolleinnehmer und Sünder. Zolleinnehmer waren die ganz Schlimmen und die Sünder waren die, wo man sagte, igitt, igitt. Wie kann man so denken? Wie kann man so reden? Wie kann man nur so handeln? Das sind die Leute, in die man sich setzt und wo man sich nicht vorstellen kann, dass man überhaupt 3 Tage mit diesen Menschen verbringt. Und Jesus hat mit diesen Menschen Zeit verbracht. Und Jesus ist für solche Menschen, für mich nämlich, und für dich am Kreuz gestorben, damit niemand verloren bleibt, damit niemand verloren geht. Gott wurde Mensch mit Namen Jesus. Johannes sagt das in seinem Evangelium, Kapitel 1, Vers 14, er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. So einer wie wir. Gott wird so einer wie wir. Wenn du sagst, Gott, wo bist du? Wo bist du denn in dieser Welt? Gott, du bist so fremd. Dann wirst du im Neuen Testament und im Alten Testament in der Bibel entdecken, Gott ist ein Mensch, Gott ist ein Gott, der sich mit Menschen auf den Weg macht und im Neuen Testament das Ganze auf die Spitze bringt, Mensch wird. So einer wie wir, damit wir den Weg zum Vater finden und jeder andere Menschen auch, jeder andere Mensch eben auch. Wie gewinnen wir Menschen für Jesus? Wie gewinnen wir Menschen für Jesus? Wie gewinnst du einen Menschen für Jesus? Indem du und ich auch genau dasselbe tust, was Jesus tat. Indem wir denselben Weg gehen, wir werden Menschen. Wir werden dem anderen Mensch. Wir werden für unseren Arbeitskollegen anfassbar. Wir werden für unseren Nachbar anfassbar. Für diesen Menschen, der sich immer wundert, dass um 21:45 bei dir die Tür aufgeht sonntags und dass sie pünktlich vor 12:45 wieder aufgeht und der sich die ganze Zeit fragt, wo ist dieser Mensch sonntags früh? Hast du ihm schon mal erzählt, wo du morgens bist? Sonntags? Oder warum sonntags abends zu euch so eigenartige Leute kommen? Und man nennt dann dieses Treffen Hauskreis? Da wird dann plötzlich in deiner Wohnung gesungen, sonst nicht. Da hört man ganz viele Menschen, die trappeln an und die reden und die wünschen sich dann vielleicht am Ende des Treffens Gottes Segen. Dann hört sich was von Gottes Segen, eure Nachbarn. Sonst vielleicht in der Woche nicht. Mensch werden, zum Anfassen werden, zum Anschauen werden, zum Miteinander reden werden. Mensch werden, wir werden dem anderen zum Mitmenschen. Wir müssen diesen anderen tatsächlich suchen und besuchen, um der Menschen willen, die Gott liebt, dieselbe Bewegung gehen, die Gott auch gegangen ist. Gott hat die Größe, zu uns Menschen zu kommen. Und wir sagen, naja, die müssen zu uns kommen. Sollen sie mich doch fragen. Wenn sie mich fragen würden, dann, ich weiß auch nicht so genau, aber dann würde ich wahrscheinlich was sagen. Gott macht das anders. Von Anfang an ist Gott unterwegs zu den Menschen. Auf den ersten Seiten schon. Adam und Eva haben sich verrannt, verlaufen, verstecken sich vor Gott, wie das so ist, wenn man falsche Sachen gemacht hat. Es verstecken sich nicht nur Kinder, wenn Dinge daneben liefen, sondern Erwachsene verstecken sich auch. und treiben es manchmal auf die Spitze und verstecken sich vor Gott, als wenn man sich vor Gott verstecken könnte. Und Gott ist unterwegs abends im Garten Eden und stellt die Fragen aller Fragen. Adam heißt einfach Mensch. Mensch, wo bist du? Wo bist du? Wusste er nicht, wo die sind? Natürlich wusste er genau den Strauch, hinter dem sie sich verstecken. Alles klar. Aber Gott kommt und fragt, damit Menschen aus der Deckung kommen. Gott fragt dich heute Morgen, wo bist du, damit du aus der Deckung kommst. Gott stellt interessante Frage. Und Adam und Eva kamen aus der Deckung. Gehen wir doch denselben Weg und schreiten wir doch zur Tat und fangen wir doch an. Du könntest zum Beispiel so anfangen, nimm dir einen Zettel, nimm dir einen Stift und schreib wenigstens einen Namen auf von deiner Nachbarin. Mist, wie heißt die Nachbarin? Wir wohnen in so einem Haus mit 40 Mietparteien, da gibt es, glaube ich, drei Namensschilder. Uns, unsere Nachbarin hat ein Namensschild. Ja, gegenüber hat auch ein Namensschild. Und dann noch eine Familie unten, die heißt auch Weber. Zweimal Weber und unsere Nachbarin hat ein Namensschild, alle anderen nicht. Wäre doch mal eine Mühe, ich weiß gar nicht, wie lange du in deinem Haus wohnst oder in deiner Nachbarschaft wohnst, guck doch mal, wie deine Nachbarn heißen. Und dann fang doch mal an, für deine Nachbarn zu beten. Jeden Tag für deine Nachbarn zu beten. Überleg dir doch mal, wofür du für deine Nachbarin oder für deinen Nachbarn beten solltest. Ja, ich kenne die ja gar nicht. Ja, wäre doch mal gut, deine Nachbarin kennenzulernen und für sie zu beten. Einfach mal zu beten. Du musst dir ja nicht beim nächsten Mal sagen, dass du für sie betest. Aber fang doch mal einfach an, für deine Nachbarn zu beten. Schreib dir den Nachbarn, den Namen deines Nachbarn auf, leg den Zettel in deine Bibel. Ab nächster Woche liest du vielleicht Hiob. Da packst du rein den Namen deiner Nachbarn und dann betest du jeden Tag mindestens einmal für deine Nachbarn. Und du wirst merken, der Name deines Nachbarn fängt in deinem Kopf an zu geistern. Und du wirst dich fragen, was ist das für ein Mensch? Und was kann ich diesem Menschen Gutes tun? Und dieser Mensch wird anfangen, ein Stückchen in deinem Herz drin zu sein. Und du wirst ein bisschen anfangen, für deinen Nachbarn zu überlegen, was kann diesem Menschen Gutes tun? Vielleicht, was kann ich für diesen Menschen Gutes tun? Schreite zur Tat, fang an. Und fang an, für diesen einen Menschen oder für die drei, vier, die da wohnen, zu beten. Und bete für dich selbst, dass Jesus dir hilft, diesen Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Das fängt bei mir an und das fängt bei dir an und bei dem Menschen neben dir an. Irgendwo muss es doch anfangen. Angefangen hat es bei Gott mit der einen Frage: Gott, wo bist du? Und jetzt stell dir vor, darfst du Mitarbeiter sein in der Suchaktion Gottes. Mensch, wo seid ihr? Und nun ganz praktisch, wie hat Simon das gemacht? Stellt euch Simon vor, der ist Fischer. Der war bestimmt kein guter Redner. Man musste, um Fischer zu sein, kein Redner zu sein. Der konnte die ganze Nacht schweigen, lange, sehr lange schweigen mit seinen Netzen und den Fischen. Die sprachen auch nicht, kein Ton. Und dieser Simon wird von Jesus berufen, wird zum Petrus, zum Fels. Mit allen Irrungen und Wirrungen, die er hatte, hat Jesus verleugnet, hat den Mund vollgenommen, aber hatte sein Herz immer für Jesus auf dem rechten Fleck. Und von diesem Petrus Simon vorher kann man lesen in Apostelgeschichte 2. Mit diesen und noch vielen anderen Worten, meine Güte, mit diesen und vielen anderen Worten, dieser Petrus, viele Worte, bezeugte Petrus ihnen das Evangelium eindringlich und ermahnte sie in Jerusalem vor versammelter Mannschaft: Diese Generation ist auf dem Weg ins Verderben, lasst euch retten vor dem Gericht, das über sie hereinbrechen wird. Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete, und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Der Petrus, dieser Simon, den es in die Knochen gefahren ist, dass Jesus, der da mit ihm zusammen im Boot ist, an diesem Tag Gottes Sohn ist, und der sagt, Jesus, geh weg von mir. Dieser Simon, der von Jesus berufen worden ist, spricht hier von diesem Jesus, der gestorben ist für die Sünde der Welt, der auferstanden ist, der seinen Geist gesandt hat. Und er predigt mal vor ganz vielen Menschen. 3000 haben sich bekehrt, müssten ja mindestens so viele da gewesen sein. Petrus sprach über den Glauben. Er gab Rede und Antwort. Petrus, der war nicht 8 Jahre lang in der Bibelschule, der hat nicht 7 Evangelisationsseminare besucht, kein einziges Seelsorgeseminar. Der war schlicht einfach nur mit Jesus unterwegs, an der Seite von Jesus, sprach über den Glauben und er gab Rede und Antwort. Er sprach über den Vater. Über den Vater, der Wege in der Wüste hat und die Mauern von Jericho zerstörte. Das ist der Vater. Wege in der Wüste. In deiner Wüste doch auch. Und in deinem Leben reißt er auch Mauern nieder. Petrus hat genau das erlebt in seinem Leben. Gott kommt ihn nah in Jesus, bringt sein Leben in Schwung, reißt Mauern nieder. Und er spricht davon, vom Vater. Er sprach über Gott, den Sohn, den Erlöser, der Menschen von Schuld befreit. Und er spricht davon, dass er ihn selbst, Petrus, von Schuld befreite, nämlich von Gott Bescheid zu wissen und ihn doch nicht zu kennen. Petrus war guter Jude. Und er hat wie jeder andere Jude den Messias, den Christus, gesucht. Und war der Meinung, ist alles bestens, alles rund im Leben. Und als Jesus bei ihm im Boot war, merkte er, nichts ist rund, nichts ist gut. Ich bin als frommer Jude überhaupt nicht würdig, mit diesem Jesus zusammen in meinem Boot zu sitzen. Er fragt nicht etwa, Jesus, was hast du in meinem Boot zu suchen? Sondern ihm wird klar, gut, dass Jesus da drin ist in meinem Boot, aber jetzt habe ich eigentlich in meinem Boot nichts mehr zu suchen. Ich muss mich ändern. Und Jesus rückt nicht aus seinem Boot, sondern sagt, Petrus, ich brauche dich und ich brauche dein Boot. Und Petrus gibt ihm sein Leben und sein Boot. Und Jesus macht diesen Simon zu seinem Mitarbeiter, zu einem Menschen, der sich selbst erkennt und Jesus erkennt. Und dieser Simon, dieser Petrus, spricht über Gott, den Heiligen Geist, und er spricht über die Kraft zum Glauben. Und der Geist Gottes war erlebbar, während er sprach. Und die Menschen wurden überzeugt und fragten, ja und jetzt, was sollen wir tun? Und Petrus gibt klare Kante Antwort. Er sagt, okay, was sollt ihr tun? Ändert euer Leben. Kehrt um zu Jesus und lasst euch taufen. Hier in 4 Wochen ist Taufe. Heißt für dich heute Morgen, kehr doch um zu Jesus und lass dich taufen. Sei nicht christlich angepasst, sozialisiert, sondern sei ein Mensch, in dem Jesus brennt. Sei ein Mitarbeiter für Jesus. Und das fängt so an, dass Jesus in deinem Boot ist, in deinem Leben ist und dass du klare Kante mit Jesus unterwegs bist. Und dieser Simon ist begeistert von Jesus, spricht eindeutig, eindringlich und feurig. Schweigen ist keine Option. Der Petrus konnte und wollte nicht schweigen. Schweigen ist keine Option. Menschen gehen verloren vor die Hunde, basteln sich ihren eigenen Gott, basteln sich ihre eigene Religion. Und wir Christen schweigen so oft. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Da sagt Jesus, kurz vor seiner Himmelfahrt folgendes: Aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein in Jerusalem und Judäa, in Samarien und auf der ganzen Erde. Fängt interessanterweise mit einem Aber an. Und wir fangen auch so oft mit einem Aber an und sagen, aber ich habe das schon versucht. Ich habe schon versucht mit meinen Arbeitskollegen, und die wollen alle nicht. Ich habe schon versucht mit meiner Nachbarin zu reden, die will auch nicht. Und aber ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Aber ich habe so Angst vor Menschen. Aber und Jesus sagt, ja, aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Wir empfangen den Heiligen Geist und haben ihn empfangen, nicht damit wir so ein schönes Gefühl kriegen, so, kennt ihr das? Ja? So für die Frommen, so der Heilige Geist für mich. Und es ist so schön, Gottes Gegenwart zu erleben. Dafür ist der Geist Gottes nicht gekommen, damit wir uns so fühlen. Sondern Jesus sagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Durch seine Kraft meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa, Samarien und auf der ganzen Erde. Die in Jerusalem haben das gehört, blieben sitzen. Die blieben auch sitzen. Es dauerte noch ein paar Jahre. Lange Jahre, viele Jahre, 30 Jahre. Unfassbare 30 Jahre blieben die sitzen. Und dann kam Christenverfolgung, das, worum wir ja immer beten, dass Jesus die armen Leute, die überall verfolgt werden, bewahrt. Und wir freuen uns, dass wir so schön im Frieden leben. Es kam Verfolgung der Gemeinde. 60 nach Christus wurde die Apostelgeschichte geschrieben. Und dann zogen die Christen los nach Samarien und bis zum Ende der Welt. Es brauchte aber einen ziemlichen Druck von außen. Wir sollten nicht 30 Jahre warten. Wenn du 30 Jahre wartest, ich würde mal sagen, unsere Nachbarin ist so um die 50, dann ist die 80. Wenn du 30 Jahre wartest, bis deine Nachbarin so weit ist, dass sie zu dir kommt, dann ist die vielleicht gar nicht mehr deine Nachbarin. Wenn du 30 Jahre wartest, bis du mit deinem Arbeitskollegen sprichst, dann ist der in Rente. Du auch. Wenn du 30 Jahre wartest, dann bist du tot. Oder auch noch nicht. Wir sollten gar nicht 30 Jahre warten. Unbedingt gar nicht. Zeuge sein, Mitarbeiter sein. Zugegeben, es kann knifflige Fragen geben. Jeder, der so mit seinen Nachbarn spricht und mit Arbeitskollegen spricht, der weiß das. Es kommen so nette Fragen wie, warum lässt Gott das Leid zu? Es gibt andere nette Fragen wie, ist schweres Leid ein Beleg für Sünde in deinem Leben? Warum ist dann ausgerechnet die Bibel Gottes Wort? Ist die Bibel nicht voller Widersprüche? Noch eine nette Frage, hat die Wissenschaft nicht die Bibel widerlegt? Auch eine nette Frage, was spricht denn überhaupt für die Existenz Gottes? Oder noch eine nette Frage, ist Jesus denn tatsächlich Gottes Sohn? Warum nicht einfach nur Prophet? Aber es gibt doch nicht nur Fragen, es gibt doch auch Antworten und du musst keine Frage scheuen, wenn du die Antwort kennst. Wenn du tatsächlich mit deiner Arbeitskollegin reden willst, wenn du tatsächlich mit deinen Freunden im Sportverein reden willst, wenn du tatsächlich mit deinen Kindern reden willst, dann wirst du anfangen, die Bibel zu lesen und dann wirst du, während du die Bibel liest, Antworten entdecken. Wo denn sonst? Zugegeben, das braucht Zeit. Und zugegeben, du wirst wahrscheinlich mehr lesen als die üblichen vier Verse am Tag. Aber du wirst merken, wie das Spaß macht, mit Fragen die Bibel zu lesen und mit Fragen die Bibel zu lesen und in der Bibel Antworten zu entdecken. Und du wirst weiterlesen, weil du noch mehr Antworten entdeckst. Du wirst zum Schwitzen kommen. Vielleicht wirst du auch ab und an sagen, ich will eigentlich was anderes machen. Mir würde gerade was anderes Spaß machen. Aber es muss ja nicht immer alles Spaß machen. Ist dein Nachbar, ist dein Arbeitskollege, ist es dir wert, dass du dir Mühe machst für diesen Menschen? Wenn du deinen Nachbarn, wenn du deinen Arbeitskollegen, wenn du deine erwachsenen Kinder, wie auch immer, erreichen möchtest, dann wirst du beten. Und dann wirst du vor diesen Menschen, vor Gott ringen. Du bist kein Beter, du wirst das Beten lernen. Ich werde dich erinnern, wie du gebetet hast, als deiner Frau nicht gut ging. Ich werde dich erinnern, wie du gebetet hast, als deine Kinder vorm Examen standen. Ich werde dich erinnern, wie du gebetet hast, als deine Kinder genau den falschen Partner hatten und genau den falschen heiraten wollten. Da hast du gebetet wie die Feuerwehr. Du wirst das Beten lernen, vermutlich sogar auf den Knien, weil dein Glaube gefragt wird, gefragt ist, wirst du alles tun, dass dein Glaube fit wird. Du wirst den Gottesdienst nicht nur besuchen, du wirst den Gottesdienst feiern, genießen, aufsaugen, nach Fragen suchen. Du wirst deinen Hauskreis bereichern mit deinen Fragen, die du hast. Du wirst deinen Hauskreisleiter zum Wahnsinn treiben. Der muss sich nicht mehr den Kopf kratzen und fragen, was machen wir nur die nächsten 3 Monate? Du wirst den mit Fragen zufüllen. Und ihr werdet euch mit Sachen beschäftigen, die euch unter den Nägeln brennen, weil ihr Fragen habt. Und weil du weißt, deine Nachbarin hat Fragen. Und dein Hauskreisleiter wird doch so fit sein, dass er diese Antworten weiß. Oder nicht? Dein Hauskreisleiter wird die Bibel lesen, wie ein Weltmeister. Ihr werdet miteinander im Hauskreis erzählen, wie war das Gespräch mit deinen Nachbarn? Hast du ehrlich mit deinem Arbeitskollegen geredet? Wie war denn das? Hat dir deine Frage, hat dir die Antwort, die wir hier gefunden haben, hat die dir geholfen? Eure Hauskreise, die werden ganz anders laufen. Die werden lebendig sein. Beim Abendmahl wirst du nicht ausweichen und mal nicht hinkommen, weil du ja Knatsch hast, sondern du wirst Versöhnung suchen, weil du auch merkst, Mensch, ich bin doch mit Jesus zusammen und ich will doch meinen Nachbarn was richtig Gutes sagen und meine Kinder sollen auch merken, dass ich für Jesus brenne und dann kann ich doch nicht im Knatsch leben. Stimmt, kannst du nicht. Und du wirst Kraft empfangen, weil du sie brauchst. Denn wie konntest du sonst reden und Antwort stehen als Zeuge von Jesus? Und so wird ganz nebenbei dein Glaube wachsen. Wie wird dein Glaube wachsen? Wenn du dich der Herausforderung stellst, wird dein Glaube wachsen. Denn Glaube wächst nicht, wenn du sitzen bleibst. Und der Glaube der Menschen in deinem Hauskreis wird wachsen. Und der Glaube von deinem Hauskreisleiter wird wachsen. Dem bleibt gar nichts anderes übrig, als dass sein Glaube wächst. Jawohl, du wirst merken, das ist mein Hauskreis. Und du wirst merken, Mensch, das ist ja tatsächlich meine Gemeinde. Und du wirst vom Zuschauer zu jemandem, der Akteur ist und der andere Menschen mitreißt, weil du sagst, meine Güte, das ist so cool. Ich habe am Montag mit meiner Nachbarin gebetet. Ich weiß gar nicht, wie das passiert ist. Aber es wird passieren. Und im Himmel herrscht Freude, weil deine Nachbarin Jesus gefunden hat. Und in deinem Hauskreis herrscht auch Freude, weil du hast ja im Hauskreis erzählt, dass du mit deiner Nachbarin reden wirst. Du hast das tatsächlich gemacht. Und zum nächsten Hauskreis wird deine Nachbarin tatsächlich kommen. Und dann werdet ihr ganz wibbelig sein. Und hoffentlich nicht sagen, nee, also das passt jetzt gerade nicht in unserem Hauskreis. Und in deiner Gemeinde wird auch Freude sein. Und dein Nachbar ist ein neuer Mensch geworden. Und du bist auch ein neuer Mensch geworden. Denn du brennst so ganz nebenbei für Jesus. Für Jesus. Wie fängt das an, für Jesus zu brennen? Indem du sagst, okay, ich bin dein Mitarbeiter. Und ich werde das tun, was du tust. Ich werde meinem Mitmenschen Mensch sein. Amen.